und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, Wayne ist heute wieder am Start, das heißt, ich bin alleine und der Wolfgang Jung macht Urlaub in der Türkei noch. Ich will diese Gelegenheiten aber nutzen, wenn ich alleine hier moderiere, dass ich mich auch zum Thema Purpose mit Menschen austausche, die vielleicht eher auch einen SEO-Kontext haben, weil ich die Perspektive auch sehr spannend finde. Und da passt es ja ganz gut, dass ich da irgendwie mein eigenes Netzwerk anzapfen kann. Und das habe ich in diesem Fall gemacht. Und in dieser Ausgabe habe ich einen tollen Gast, wirklich, auf den ich sehr stolz bin, weil der ist zwar so ein bisschen Hidden Champion, aber eigentlich eine ziemlich große Nummer in unserem SEO-Game zumindest. Und das ist der Dominik Schwarz. Erstmal herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen Dank für die Einladung, Marco.
Ich will dich kurz vorstellen für die Leute, die dich da draußen nicht kennen, weil ich finde es immer so schwierig. Also viele Leute sagen ja bei mir auch, wenn ich irgendwie in einem Podcast bin, dich muss man ja nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das ist eine Mehr, das ist auch eine völlig falsche Betrachtungsweise, weil es geht ja immer um die Leute, die einen noch nicht kennen. Und man kann, glaube ich, auch gar nicht voraussetzen, dass alle Leute einen kennen. Ich habe selbst mal noch jetzt hier so angefangen, ein bisschen bei dir rumzustöbern, weil wir kennen uns schon so relativ oberflächlich seit vielen Jahren, auch persönlich, aber im Kern nicht so im Detail. Also es ist immer ein bisschen lohnt, eigentlich nochmal so durch die Vita zu gehen. Und ich lese das jetzt hier einfach mal vor. Du hast hier irgendwie angefangen bei einer 360-Grad-Agentur. 2005 bis 2011 hast du da gearbeitet als digitaler Berater. Sicherlich auch schon ein bisschen reingeschnuppert in SEO, würde ich jetzt mal behaupten, denn 2011 bis 2015 Schwarz und Kollegen Beratung in Digitalmarketing gemacht. Und dann wurde es eigentlich so in der Karriere, glaube ich, ging es in den Pfad, den wir jetzt so ein bisschen als SEO alle bestaunen bei dir. Nämlich 2012 bis 2015 warst du Direktor SEO bei Kajak, hast dich da mit der Metasuche der Flugsuchmaschine oder Meta-Flugsuchmaschine auseinandergesetzt. Und dann war eigentlich der Switch, den ich jetzt hier so gefunden habe und den wir eigentlich alle so bei dir am meisten vielleicht kennen, zu Home2Go. Also dem Angreifer von Airbnb und auch die Plattform, die am Ende ja Airbnb auch überholt hat. Und da warst du Chief Inbound Manager und ja, 2021 sind die an die Börse gegangen. Also insgesamt alles nicht so sehr unerfolgreiche Geschichten, auch was die Sichtbarkeit anbelangt, wo man als SEO schon mal respektvoll hingucken kann, weil du halt auch nicht so jemand bist, kann ich über die Jahre sagen, der jetzt so laut rumkrakeelt draußen und immer so pitcht, sondern der so ein ganz bescheidenes Dasein führt, aus meiner Sicht jetzt gesehen. Und das ist mir, der ja ein bisschen Schreihals ist, sehr, sehr sympathisch, weil ich mag immer, wenn Leute auch anders sind. Habe ich noch irgendwas vergessen, lieber Dominik?
Hast du sehr schön recherchiert. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Das ehrt mich natürlich sehr. Ich glaube, du hast das Wichtigste zusammengefasst. Sicherlich am prägendsten sind die letzten 10 Jahre, die ich in Inhouse-Positionen verbracht habe und dort eben auch ja gelernt habe, wie sehr die Aufgaben und wie sehr so die Ansatzpunkte, wo ich handeln kann oder muss, Inhouse anders sind, als wenn ich als Berater von außen reinschaue irgendwo. Und das war ein Thema, das mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, auch in der Zeit, in den letzten 10 Jahren, hat sich SEO massiv nochmal gewandelt, zum Besseren gewandelt, hat auch intern in den Unternehmen viel mehr Sichtbarkeit bekommen und ja, war eine sehr, sehr spannende Zeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Also wir wollen uns ja hier heute am Ende eigentlich vom Kernthema um Purpose oder über Purpose unterhalten. Aber zwei Sachen muss ich dich einfach nochmal fragen, weil ich ja nun selbst aus dieser Szene komme und die mich wirklich jetzt interessieren. Also ich habe zwei Sachen in der Vita gefunden oder eine Sache gefunden. Eine Sache habe ich selbst im Kopf, nämlich einmal steht hier was von Performance PR in Verbindung mit SEO, also 10.000 Zeitungsausschnitte pro Jahr, die ihr da publiziert habt, mit ausschlaggebender oder durchschlagender Wirkung für den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Das Ding ist total an mir vorbeigegangen, aber es wird ja Relevanz gehabt haben, wenn du es so unterstreichst.
Auf jeden Fall. Wir hatten bei Home2Go keine SEO-Abteilung. Wir haben nicht SEO als Abteilung und getrennt ein Content-Marketing-Team und getrennt davon ein PR-Team und getrennt davon ein Unpaid-Social-Team, sondern wir haben von Anfang an, vom ersten Tag, Inbound-Marketing in unserer Definition durchgeführt. Das Schöne an Inbound-Marketing 2015 war, dass es eigentlich noch gar kein stehender Begriff war, zumindest im deutschen Raum, und wir konnten das so definieren, wie wir das eben gesehen haben. Und Inbound-Marketing nach unserer Definition war die Verknüpfung von all diesen ja, vielleicht Kanälen, die ich gerade aufgezählt habe, all diesen Methoden. Und all diese Methoden haben gemein, dass sie ähnliche Wertschöpfungsmechanismen haben. Das heißt, ich investiere irgendetwas, was ich nicht direkt unter Kontrolle habe, sondern ich investiere in etwas, wo ich meinen Einfluss ausübe, dass auf einem Drittsystem ich mehr Sichtbarkeit erhalte. Das klingt sehr sperrig, aber im Endeffekt ist es das, was wir machen in PR, das ist das, was wir machen in unpaid Social, das ist das, was wir machen, wenn wir mit Medien sprechen oder eben auch mit SEO als gesamten Kanal. Wir versuchen durch Maßnahmen indirekt unsere Sichtbarkeit zu verbessern. Und weil diese genannten Aufgaben so eng miteinander verknüpft sind und aus einem Guss sein müssen, haben wir sie auch in einer Abteilung untergebracht, dem Inbound Marketing. Und das war sicherlich sehr, sehr ausschlaggebend. Gibt's ja auch entsprechend Material und andere Podcasts darüber, in denen das schon von anderen Leuten von Home2Go diskutiert wurde. Wir haben mit Inbound Marketing dort sicherlich einen sehr großen Beitrag insgesamt geleistet, dass wir dorthin gekommen sind, wo wir als Unternehmen dann hingekommen sind. Und da sind in diesem Kontext eben auch diese 10.000 Berichte pro Jahr entstanden. Die Zahl ist mittlerweile sogar noch höher. Und da, glaube ich, kann das Team extrem stolz drauf sein.
Das heißt, das sind Sachen, die ihr in Seeding rausgegeben habt oder wo ihr über irgendwelche Clipping-Dienste auch Inhalte zu euch aufs Portal gezogen habt? In welche Richtung ist das gemeint?
In die erste Richtung. Da geht es wirklich darum, in welchen Medien, in welchen Blogs vielleicht, in welchen TV-Sendungen, in welchen Zeitungen, auf welchen Webseiten werden wir genannt? Als Resultat unserer Medienarbeit, als Resultat unserer Pressearbeit. Also das heißt wirklich Ergebnisse der Inbound-Marketing-Aktivitäten.
Und dann halt nicht mit der Brille einfach nur aufs Blink-Profil, sondern grundsätzlich mit einer PR-Brille auf das Thema geguckt.
Ich würde es auch breiter bezeichnen als aus einer Brandbrille eigentlich. Wir sprechen jetzt nicht von 10.000 Links, sondern wir sprechen von 10.000 Erwähnungen. Erwähnungen auf Entities, die in irgendeiner Art und Weise für uns relevant sind, weil es Menschen sind, die mit uns verknüpft sind, weil es Publikationen sind, die wiederum eine gute Reputation haben, weil es thematisch passende Zeitungen oder Webseiten sind, die passend sind, dass wir in all diesen Kontexten auftauchen, die für uns als Ferienhausportal in irgendeiner Art und Weise ein guter Kontext sind, eine gute verknüpfte Entity sind.
Okay, und der zweite Teil, der für mich einfach mal wichtig war und den habe ich jetzt gar nicht in deiner wiedergefunden, sondern die stelle ich mir immer selbst als CEO die Frage. Wo war jetzt eigentlich so dieser Knackpunkt, würde ich jetzt mal sagen, Knackpunkt hört sich so negativ an, aber dieser Unterschied zu anderen SEOs, also ich habe so das Gefühl, dass du sehr stark so eine Makrobrille auf hast. Du bist zwar so im Kontext SEO unterwegs gewesen, hast aber gerade jetzt ja auch selbst gesagt, dass du es selbst als Inbound definiert hast. Das ist ja das, was du auch reingegeben hast eigentlich in dieses ganze Thema. Ist es mehr diese Makrosicht, die ja eigentlich dazu führt, dass man SEO auch als kleinen, zwar wichtigen, aber nur als einen Baustein wahrnimmt, im Vergleich zu diesen vielen SEOs da draußen, die sich sehr ernst im Thema SEO nehmen und eben nicht das große Ganze sehen, wo ja Google mit allen Updates, die wir jetzt sehen, ja jetzt hingeht. Also jetzt wird ja eigentlich sichtbar, was du 2015 vielleicht da schon umgesetzt hast, was Google immer kommuniziert hat, muss man ja dazu sagen. Ist das vielleicht der Unterschied, der nachher am Ende SEO auch erfolgreich machen kann?
Ich versuche mal, das Feld von hinten aufzurollen und damit zu beginnen, was du gerade als letztes gesagt hattest. Ich denke, dass sich die Kommunikation von Google in den letzten 20 Jahren kaum verändert hat, was sie denn eigentlich möchten, was jede Suchmaschine eigentlich möchte. Das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist die Qualität, in der sie ihrem eigenen Versprechen auch gerecht werden können. Google hat viel genauere Analysemöglichkeiten heute als vor 5 und vielleicht auch noch vor 10 Jahren wirklich durchzusetzen, was sie selbst als Anspruch definieren. Aber es war schon auch vor 10 Jahren abzusehen, in welche Richtung es gehen wird. Und auch heute sollten wir kaum überrascht sein, was dann in 5 Jahren oder in vielleicht 10 Jahren von jetzt an passiert. Das heißt, man muss ja jetzt nicht unbedingt ein Hellseher sein, um zu verstehen, in welche Richtung es geht. Ich glaube, es macht einen wahnsinnigen Unterschied, wo in Unternehmen SEO angesiedelt ist. Und es gibt wahnsinnig viele tolle, schlaue Köpfe in der SEO-Szene, die wirklich hervorragende Arbeit leisten. Und viele davon sind leider gar nicht enabled, auch ihr Potenzial auszuschöpfen und all die Dinge umsetzen zu können, die sie eigentlich gerne umsetzen wollen, weil sie an der falschen Stelle der Unternehmung sitzen, weil sie vielleicht in der dritten Ableitung irgendwo im Marketing oder in der Technologie sitzen und deswegen drauf festgenagelt werden, nur Marketing oder nur Technologieprobleme zu lösen. Aber wenn wir es mit einem Optimierungssystem zu tun haben, das ganzheitlich Qualität beurteilen möchte oder zumindest die Ableitung davon erkennen möchte, dann ist es damit eben nicht getan und ich muss einen ganzheitlichen Einfluss auf die Produktexperience haben. Von der ersten Sekunde, also dem, was eigentlich passiert, bevor der Kunde auf meine Plattform kommt oder der Interessent, die Interessentin auf meine Plattform kommt, also auf den Drittplattformen, zum Beispiel der Google-Suche-Ergebnisseite, bis hin zu, was passiert denn eigentlich in der Conversion? Brechen die Leute dann am Ende ab, weil was weiß ich, die Lieferzeit zu groß ist, wenn es um einen E-Commerce-Shop geht oder sonst irgendwelche Probleme ganz am Ende des Funnels bestehen und fangen dann eine neue Suche an. All diese Dinge sind gleichermaßen wichtig für eine Ende-zu-Ende positive Produktexperience. Und wenn ich die Ende-zu-Ende beeinflussen möchte, dann muss ich auch Ende-zu-Ende in irgendeiner Art und Weise Einfluss haben. Das heißt nicht, dass SEOs alles bestimmen sollten, ganz im Gegenteil. Ich halte nichts davon, dass SEO-Abteilungen immer mehr Aufgaben an sich ziehen. Aber mindestens ein beratender Anteil sollte ja Ende-zu-Ende da sein, um Unternehmen erfolgreich zu machen in Sachen Sichtbarkeit in Suchmaschinen wie Google oder in diesem Fall leider wahrscheinlich nur Google. Und deswegen, ja, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele tolle Leute, die ein breites Verständnis haben von Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, dass es sehr viel weniger gibt, die auch wirklich enabled sind, das umzusetzen. Ich glaube, Home2Go ist da ein ganz, ganz hervorragendes, tolles Beispiel. Auch meine Nachfolger haben wahnsinnig viel Einfluss auf die Ende-zu-Ende-Produkt-Experience und sind da ganz toll enabled, den Erfolg da fortzuführen. Und ich glaube, das kann und sollte auch inspirierend sein für andere Unternehmen, das ähnlich zu machen.
Ja, nun bist du ja dann bei Home2Go raus, 22, 23, so wenn ich das so richtig gesehen habe. Und in meiner Fantasie ist es ja so, dass du da eine ziemlich leitende Funktion hattest. Die sind an die Börse gegangen, denen ist es jetzt nicht so schlecht gegangen. Wenn du das richtig geschickt gemacht hast, bist du da bestimmt jetzt nicht mit leeren Taschen rausgegangen. Ich will aber gar nicht so über das Geld reden, das ist nur meine fiktive Vorstellung. Für mich ist viel interessanter, dass du ja mit dem, was du denn da vielleicht generiert hast, jetzt Möglichkeiten hast, für dich selbst was zu machen. Also da sehe ich eher eine Chance drin, für dich selbst irgendwie was anzugehen. Und da schwupsen wir dann einfach mal in dieses Thema Purpose rein, weil da finde ich es total tragend. Es ist ja mal was anderes, wenn Leute in Unternehmen sind und da irgendwie agieren, versus dem Thema, hey, ich mache jetzt was für mich selbst. Ich muss eine eigene Idee kreieren. Ich muss irgendwie wissen, wie ich am Markt agiere und stell plötzlich fest, dass es völlig anders ist, sein eigenes Geld auszugeben, als das Geld von anderen auszugeben. Ich glaube, dieser Switch ist ja bei vielen da. Und da lese ich jetzt in deiner Vita, dass du eben seit 2023 dich als Founder und CEO bezeichnest, aber im Steals Mode. Das heißt, du weißt noch nicht so richtig, was du machst. Und über dieses Intro kommen wir jetzt mal zu diesem Thema Purpose. Und ich will einfach mal damit anfangen. Wir werden da schon noch tiefer eintauchen. Aber was ist denn Purpose eigentlich für dich? Als ich damit angefangen habe, mich da vor einem Jahr mit zu beschäftigen, war das eher so eine esoterische Geschichte, also von vielen sehr stark belächelt. Aber ich wusste eigentlich im Kern, das ist schon wichtig, irgendwie um Unternehmen, die laufen, in eine andere Richtung zu drehen oder Unternehmen, die man gründet, gleich auf die richtigen Beine zu stellen. Was ist Purpose eigentlich für dich als Wort?
Ich glaube, dieser tolle Begriff Purpose hat, wie du gerade schon sagst, eine große Transformation durchgemacht und wird häufig in vielen Kontexten auf eine Art und Weise verwendet und mit einer Bedeutung verwendet, der ich gar nichts abgewinnen kann. Und trotzdem glaube ich, dass der Purpose und der Grund und der Sinn und Zweck, warum ich was mache, ganz, ganz fundamental ist. Und zwar für jede Art von Unternehmen. Häufig, wenn ich mit Menschen darüber spreche, ist die erste Assoziation, dass Purpose gleichbedeutend ist mit einem Social Impact Unternehmen oder einem grünen Unternehmen. Und ich habe da ganz großen Respekt davor, vor Menschen, die Lösungen erfinden und sich zutrauen, soziale Probleme in großem Umfang zu lösen als Hauptzweck oder den Klimawandel zu bekämpfen. Das finde ich großartig. Ich fürchte, ich habe da keinen Beitrag im ganz großen Stil zu leisten. Und trotzdem glaube ich, dass Purpose mehr ist als Green Tech und mehr als Social Impact. Ich glaube, dass jedes Unternehmen und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wissen sollte und wissen muss, warum sie etwas tut. Und das müssen nicht zwangsläufig die ganz großen Dinge sein, sondern der Purpose kann auch sein, ich bin am Wochenende im Wochenende und habe am Sonntagabend keine Bauchschmerzen, am nächsten Morgen ins Büro zu fahren. Einfach weil ich weiß, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe. Sicher im Sinne von einen stabilen Arbeitsplatz, weil wir stabil und nachhaltig wirtschaften. Weil ich am Sonntagabend ruhig einschlafen kann. Ich weiß, ich werde am Montag in einer Umgebung sein und in einer Umgebung arbeiten, in der gewisses Verhalten eben nicht toleriert wird. Und da auch konsequent ist, weil ich dort eine Umgebung vorfinde, in der ich ich sein kann, aber auch zeigen kann, hier das und das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Wünsche, das sind ist meine Situation gerade und das nicht direkt und unmittelbar dann einen schlechten Einfluss auf mich oder einen schlechten Impact auf mich wiederum hat. Also Purpose kommt in ganz vielen Bereichen, auf ganz viele Arten und Wege und in ganz vielen Bezeichnungen. Ich glaube, dass diese Reduzierung auf die ganz, ganz, ganz großen Themen zu kurz gegriffen ist.
Also bei mir war es ja auch so, als ich eingestiegen bin damit, bin ich genauso gleich eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit gelandet, weil irgendwie kommt man da gar nicht dran vorbei, weil man will ja selbst, hat man den Anspruch, ein bisschen die Welt positiv zu verändern und dann landet man da. Ich habe erst später gemerkt, dass es eigentlich mehr so ja bestimmte Attribute sind, wie Wirksamkeit, Begegnung, also so menschliche Sachen, die so als Generalismen immer so auf alle Situationen passen und die dann sinnstiftend sind. Und bin jetzt eigentlich, wo ich den Sinn für mich erkannt habe im Purpose, ja, da kann man, das ist wie so ein Wheel im Endeffekt, in dem ich mich bewege, habe jetzt erst eigentlich erkannt, dass die Schwierigkeit daran liegt, das jetzt auf jede Perspektive anzuwenden. Ne? Also wenn ich jetzt das Thema Wirksamkeit nehme, dann ist es cool, wenn du jetzt, also wir müssen vielleicht nochmal die Leute so ein bisschen abholen, weil du suchst natürlich jetzt nach, also du willst nochmal neu gründen. Das ist das, was ich zumindest verstanden habe. Und du probierst jetzt aber die Gründung anzugehen, nicht von der Seite, du hast eine Produktidee, eine Geschäftsidee und gehst damit an den Markt und machst dir dann Gedanken über den Purpose, sondern du willst dir erstmal Gedanken über den Purpose machen und dann eine mögliche Geschäftsidee darauf aufsatteln. Habe ich das so richtig verstanden, Dominik?
Das hast du sehr richtig verstanden und ich glaube, man kann den auch noch breiter definieren, diese Aussage, es geht nicht nur um Purpose, sondern eigentlich die Kultur Ende zu Ende. Ich habe angefangen zu definieren, was ist denn die Kultur, was sind denn die Werte, wenn man so möchte. Und das sind alles sehr, sehr große Worte, aber ich in Ermangelung besserer Worte werde ich sie trotzdem verwenden. Was sind die Werte, auf denen ich und mit denen ich arbeiten möchte? Und ich glaube, es ist sehr schwierig, ein Unternehmen zu bauen, eine Geschäftsidee zu verfolgen, ein Business aufzubauen und dann am Ende obendrauf die Werte so in die Ritzen noch rein zu massieren. Das kann funktionieren, aber das kann auch schief gehen. Und da gibt es teilweise diese Dissonanz zwischen, was eigentlich so das tägliche Doing ist und was dann vielleicht auf den Postern in der Lobby so steht, was die Werte sind. Und eigentlich ist der Anlass für mich noch ein anderer. Ich möchte gründen. Ich werde gründen, ich möchte ein Produkt bauen, mit größter Wahrscheinlichkeit ein digitales Produkt. Und ich habe richtig Lust, was Großes zu bauen. Ich habe richtig Ambition, was zu bauen, was auch wachsen kann, was ein großer Erfolg werden kann. Kann man noch definieren, wie genau man das definiert. Aber ich möchte diesen klassischen Dent in the Universe schlagen, diese Delle ins Universum, wie die Startup-Gründer das häufig machen, aber vielleicht halt nicht auf dem Standardweg, vielleicht mit ein bisschen einem anderen Ansatz. Wir kennen das alle. Wir sind 100-mal effektiver und effizienter in der richtigen Umgebung. Wir sind motivierter, wir sind besser, wir kommen auf bessere Ideen, wir sind schneller in der Umsetzung, wenn die Umgebung passt. Und wenn ich jetzt wirklich diese sprichwörtliche Delle ins Universum schlagen will, dann ist es meine erste Unternehmerpflicht, diese Umgebung zur Verfügung zu stellen und sicherzustellen, dass all meine Kolleginnen und Kollegen und aber auch Mitgründerinnen und Mitgründer eine Umgebung vorfinden und gemeinsam kreieren, die so empowering ist, um noch einen Anglizismus zu verwenden, dass ich eben 10-mal oder 100-mal effektiver bin. Also es ist auch allein aus einer wirtschaftlichen Sicht einfach absolut fundamental, mit der Kultur zu beginnen, aus meiner Sicht.
Aber jetzt das, was ich zu Anfang sagen wollte, ne? Also Purpose ist ja, habe ich total verstanden, aus der Sicht eines Einzelnen, total in dem Moment, in dem man den Purpose für sich findet. Also es ist ja auf dem Zeitstrahl ist der ja immer noch, bewegt er sich ja auch, der Purpose. Da ist der einfach zu handeln. Aber jetzt in der Gruppe, sagen wir mal, ihr seid jetzt irgendwann mal 50 Leute, dann ist das ja unglaublich schwierig, weil jeder ja seine eigene Vorstellung von Purpose hat. Und diese Sachen zu matchen ist ja eigentlich die große Herausforderung. Also diese ganzen Sachen wie Wirksamkeit, Begegnung, Sicherheit hast du schon angesprochen. Wir kommen sicherlich noch zu ein paar anderen Kriterien, die da mitspielen. Da hat ja jeder seine eigene Sicht drauf. Und was noch viel verrückter ist, diese Sicht ist nicht starr, sondern die bewegt sich ja auch auf dem Zeitstrahl. Nehmen wir mal einfach jetzt bei jungen Leuten dieses Thema Familie. Ja, zu Anfang vom total gierigen Menschen, total intrinsisch motiviert, gibt ja noch richtig Gas. Plötzlich kommt das Thema Familie und Nachwuchs. Dann verschiebt sich die Lebenspriorität zwangsläufig und dann kann man zwar immer noch intrinsisch motiviert sein, aber nicht mehr zu den Prozentanteilen, die man da hat, und bestimmte andere Kriterien werden auch eine Verschiebung erleben. Kann man das überhaupt einfangen, diese ganze Bewegung, die in diesem Thema drin ist? Hast du da irgendwie die Vorstellung wirklich, dass du das einfangen kannst? Ich nenne das immer so ein Stück nasse Kernseife, die dir immer wieder wegflutscht. So kommt mir das Thema so ein bisschen vor.
Ich glaube, Kultur ist nichts, was man einmal festlegt und einmal ausdruckt, an die Wand hängt und dann ist es abgehakt. Sondern Kultur, das ist so der Durchschnitt an Dingen, die jeden Tag passieren und die jeden Tag zugelassen werden oder gemacht werden. Und ich glaube, dass man jeden Tag neu auch verhandeln muss, was lässt man zu und was tut man und was lässt man nicht zu und was tut man nicht. Beide Richtungen sind eigentlich gleich wichtig. Insofern nein, ich glaube nicht, dass diese Arbeit daran jemals abgeschlossen sein kann. Ich kann aber, wenn ich mit Kultur beginne, schon eben bei der Auswahl der zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Mitstreiter, darauf achten, dass das gemeinsame Fundament das Richtige ist. Und auf diesem Fundament gemeinsam sich weiterzuentwickeln und in möglicherweise eben langfristig auch unterschiedliche Richtungen zu entwickeln, ist, glaube ich, schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis, als jetzt rein von dem Interesse an einem gewissen Geschäftsmodell auszugehen und jetzt nur darüber zu heiern. Ich habe, das wird für die Hörer sicherlich interessant, ich habe damit begonnen, diese Regeln, nach denen ich arbeiten möchte, man kann es hochgestochen Manifest nennen, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als ein kleines Regelwerk, mit dem ich mich selber überprüfen kann, sind die Dinge, die ich mache, sind die Geschäftsideen, die ich verfolge, sind die Tätigkeiten, die ich anstrebe und machen möchte, ist das eigentlich noch das, was ich ursprünglich mal vorhatte? Und wenn ich damit beginne, meine Mitstreiterinnen und Mitstreiterinnen auszusuchen, dann starten wir schon mal auf derselben Basis.
Dann nimm uns doch mal mit in dein Manifest. Das ist ja das, was eigentlich so der spannendste Teil ist. Also eigentlich an deinen Gedanken mal so teilzuhaben, die deine Wahrheit sind. Ich will immer noch mal darauf hinweisen, nichts von dem, was ich sage oder von dem, was Dominik sagt, ist die Wahrheit, sondern die müsst ihr schon selbst finden. Aber es sind Bausteine, um seine eigene Wahrheit zu finden. Deswegen bin ich auch ultra interessiert daran, jetzt zu wissen, auch die Priorisierung jetzt deiner Punkte irgendwie zu wissen. Vielleicht gehen wir die Liste einfach mal von oben durch. Was steht ganz oben auf deiner Liste?
Es sind zwei Listen, um ganz genau zu sein. Oder diese Liste ist zweigeteilt in zwei Bereiche. Zum einen die Punkte, die Regelwerke, die Ideen, die Gedanken, das sind ja alles Mögliche vermischt zum Thema Kultur. Also sind insgesamt 17 Gedanken zum Thema, wie soll die Kultur des zukünftigen Unternehmens aussehen? Und dann gibt es 13 Gedanken zum Thema, Und was ist denn die, was ist denn das Business, was ist denn das Geschäftsmodell, was muss es für Kriterien erfüllen oder eben nicht erfüllen, um dann auch diese Kultur zu ermöglichen? Und es beginnt, auch wenn die jetzt nicht zwangsläufig in der richtigen Reihenfolge oder in der definierten Reihenfolge aufgebaut sind, beginnt es trotzdem sehr bewusst mit, unser Ziel ist, diese Delle ins Universum zu schlagen. Wir wollen etwas von Bedeutung bauen. Und was immer wir bauen wollen, wir streben an, das weltbeste Produkt in diesem Bereich umzusetzen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine Ambition zu haben. Das kann ja ein sehr spitzes Produkt sein, das kann ja wirklich auch eine kleine Nische sein, aber egal, was wir machen, wir wollen anstreben, in genau dem, was wir tun, das allerbeste Resultat, das möglich ist und das derzeit existiert, umzusetzen. Das ist für mich ein Grund aufzustehen. Das ist für mich persönlich ein Grund, am Montagmorgen motiviert ins Büro zu fahren, sofern es denn ein Büro geben sollte. Das ist für mich ein Anspruch und ein Ansporn zu sagen, ich bin motiviert, ich sehe einen Sinn in etwas, weil ich damit ja auch impliziere, ich möchte Dinge besser machen, als sie aktuell sind. Ich möchte, dass wir einen Schritt weiterkommen mit dem, was wir machen. Mhm.
Aber es ist eine Definitionsfrage, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Elon Musk mir angucke mit SpaceX, dann hat er bestimmt diese Delle jetzt irgendwie ins Universum gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ist es jetzt so sinnvoll, als Menschheit zum Mars zu fliegen? Also es ist ja dann natürlich eine Ausprägung, aber da kommst du sicherlich dann mit diesen Geschäftsideen oder Modellen. Ist ja ein Matching-System, das Manifest, denke ich mal, dass die Punkte nachher zusammenkommen, ne?
Es ist ein Matching-System und es ist ja auch nicht die einzige Regel. Ansonsten könnten wir jetzt ja auflegen und sagen, das war's. Ich möchte Weltbeste.
Okay, dann lass uns weitermachen.
Ich möchte Weltbeste in irgendwas sein. Okay, ciao, danke.
Aber ist ja ein schöner Grundsatz vielleicht für ein Narrativ, ne? Und ich glaube selbst auch daran sehr stark, dass so ein Narrativ für so eine Unternehmung total wichtig ist. Und dass diesen Anspruch gekoppelt mit dem Geschäftsmodell, was man denn entwickelt, ich glaube, das kann ja dazu führen, eben zumindest ein Narrativ zu haben, was viele ja gar nicht haben. Es muss ja, wie tragfähig das ist, das entscheidet sich ja sehr stark in der Umsetzung und im Doing. Aber man hat es erstmal und das ist schon mal wirklich wichtig. Da würde ich dir total beipflichten.
Und ich habe das auch bewusst als Kontrastpunkt gewählt, weil ich ganz stark der Überzeugung bin, dass sich Sinn und Zweck und Purpose, wenn man so möchte, und Ambition nicht ausschließen, sondern ganz im Gegenteil ganz eng miteinander verheiratet sind und sie einander bedingen. Und genau deswegen steht es auf der ersten Position. Purpose bedeutet nicht, dass wir möglichst wenig arbeiten wollen. Purpose bedeutet nicht, habe ich auch weiter unten noch in einem von diesen Punkten geschrieben, dass wir jedes Quartal ein Retreat auf Bali machen. Was wiederum zum Beispiel der Nachhaltigkeit oder vielleicht auch der Sparsamkeit widersprechen würde. Purpose kann auch eben bedeuten, ich möchte wissen, wofür ich aufstehe und ich stehe dafür auf, dass ich in einem Bereich eine Lösung bauen möchte, ein Problem lösen möchte, besser als alle anderen das momentan tun. Also Ambition und Purpose bedingen einander, da bin ich ganz fest davon überzeugt und deswegen steht es als erstes dort.
Okay, dann Punkt 2.
Naja, ich glaube, wir sprechen von Arbeitsumgebungen und dann sprechen wir in der ersten Linie von den Menschen, mit denen wir arbeiten. In welchen Teams werde ich die meiste meiner Zeit verbringen? Realistischerweise verbringe ich mit niemandem so viel Zeit wie mit den Menschen, mit denen ich direkt zusammenarbeite. Und die zweite von diesen insgesamt 30 Regeln lautet No Jerks Ever. Und das ist jetzt keine neue Erfindung, ist auch nichts, was ich jetzt selber mir zum ersten Mal ausgedacht habe. Aber ich glaube, es ist wichtig, es hier an dieser Stelle zu wiederholen und ganz klar auch so prominent vorne mit aufzunehmen. Ich möchte Menschen mit auf dieser Reise haben. Ich möchte Menschen in meinem Team haben. In allererster Linie, die diese Kultur, die diese Idee von Kultur, die ich hier skizziere, gemeinsam mit allen anderen in diesem Team weiterentwickeln und wirklich leben und wirklich auch überzeugt sind davon, dass es der richtige Ansatz ist. Deswegen ist Kultur das erste Entscheidungskriterium, nach dem ich auswählen möchte, wer mit dazukommt in dieses Unternehmen, das zu gründen gilt. Und das zweite ist Smartness. Ich glaube, dass smarte Leute im Endeffekt jedes Problem lösen können oder zumindest Wege finden, wie dieses Problem zu lösen ist. Und deswegen steht Smartness noch vor dem eigentlichen Skillset. Es ist gar nicht so wichtig, was Menschen bisher gemacht haben. Natürlich braucht es auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gewisser Vorerfahrung in eigenen Themen, in einigen Themen und gewissen Bereichen. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich die Cleverness, die Smartness, Probleme als Herausforderungen anzunehmen und kreative Wege zu finden, sie effizient und effektiv zu lösen. Deswegen, wenn wir Entscheidungen darüber treffen wollen, wer kommt mit dazu, wer ist eine gute Kandidatin, ein guter Kandidat oder gute Co-Founderin, Co-Founder, dann ist die Reihenfolge definitiv Kultur, Smartness und dann als drittes auch, aber eben als drittes die Skills.
Ich hatte gerade am Wochenende wieder ein Gespräch dazu. Also du bist ja jetzt in der Gründung. Viele andere Unternehmen stellen sich ja die Frage, wenn die jetzt neues Personal einstellen, da haben die ja denselben Anspruch eigentlich an dieses neue Personal, dass das deckungsgleich ist zu der Kultur oder zu dem Purpose, der in dem Unternehmen ist. Und viele haben dann Schwierigkeiten damit, das in so einen Katalog von Fragen zu packen. Weil auch das, was du jetzt gesagt hast, ist ja für dich total klar. Das heißt, wenn du die ersten Mitarbeiter auswählst, ist es ja eine Menge Nasenspitzengefühl und Bauchgefühl. Vielleicht also als Verlängerung deines Wissens. Ja, ist ja nicht immer nur so ein Gefühl, sondern ist ja ein Erfahrungswissen. Also sehr, sehr wertvoll. Aber dennoch haben die Leute ja das Bedürfnis, das in irgendeinen Fragekatalog zu gießen, damit sie die Sicherheit haben, dass sie auch alles beachtet haben. Gehst du da auch so an das Thema ran oder verlässt du dich jetzt eher intrinsisch auf dein Bauchgefühl, Nasenspitzengefühl gerade am Anfang?
Was, glaube ich, nicht funktioniert, ist ein Fragebogen, den man ausfüllt und dann am Ende hat man das Wesen von einer Person verstanden. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, auch systematisch zu erkennen, wie Leute ticken und was ihnen wichtig ist. Ich glaube, es ist mehr als nur ein Bauchgefühl. Aber ich denke auch, es braucht mehr Aufwand und mehr Einsatz, diese Leute zu erkennen und auch zu verstehen, was ihnen wichtig ist und warum ihnen gewisse Dinge wichtig sind, als jetzt so im Standard-Recruiting-Prozess. Es gibt die schöne Geschichte, dass Airbnb 5 Monate sich Zeit genommen hat für das Hiring des ersten Mitarbeiters. Und das ist für amerikanische Verhältnisse ja nochmal verrückter, als es jetzt vielleicht für deutsche Verhältnisse ist, weil ihnen ganz genau klar war auch von Beginn an, dass vor allem in kleinen Teams jede einzelne Person die Kultur mitgestaltet, zwangsläufig, im Guten oder Schlechten, bewusst oder unbewusst. Und weil wir ja auch schon besprochen haben, dass Kultur das ist, was jeden Tag passiert und nicht das, was auf Postern steht, sind besonders eben die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Mitgründerinnen und Mitgründer das so, so, so entscheidend für den weiteren Fortgang eines Unternehmens, dass es absolut angemessen ist, für den ersten Hire auch 5 Monate oder länger zu brauchen.
Aber hast du jetzt irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo du abseits von so einem Fragekatalog oder irgendwie so einem Interviewformat jetzt noch dichter an die Kultur und Werte von Menschen rankommst, sodass du dir sicher sein kannst? Weil in meiner Fantasie findet das eigentlich mehr statt in so Sachen wie Essen gehen, Leute im Alltag irgendwie mit sich rumnehmen, um zu gucken, wie die im Alltag agieren, welche Äußerungen die auch vielleicht in Situationen machen, wo es schwierig ist, sozialkonform zu antworten. Die Sachen müsstest du ja rauskristallisieren durch irgendwelche auch Prozesse, ja, also irgendwelche bewussten Entscheidungen, damit du dir da sicher sein kannst, abseits des Fragekatalogs. Hast du da irgendwelche Wege für dich gefunden, um das effizient zu machen?
Es geht schon, wie du richtig sagst, darum, mit den Menschen zu sprechen. Ich glaube aber, dass man es strukturierter angehen kann, als einfach nur das Gespräch beim Mittagessen über welches Thema auch immer, sondern dass man schon gezielt auch überlegt, was sind denn Themengebiete, wo ich jetzt rauskitzeln kann und möchte, was sind denn jetzt eigentlich wirklich die Ideen der Person, die mir gegenüber sitzt. Ich habe damit begonnen, einfach meine Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, was ist mir wichtig, aufzuschreiben und die Menschen, die mit mir in Kontakt getreten sind, zu fragen, und was wäre das für dich? Was sind die 10 Punkte, die 20 Punkte, die dir wichtig sind? Was denkst du zu denen, was ich aufgeschrieben habe? Gar nicht so sehr in einem Interviewformat, sondern vielmehr Das ist mein Vorgehen, wie ich mich selbst evaluiere, in welche Richtung ich jetzt gerade gehe. Wie machst du das? Erzähl mal. Da kommen ganz, ganz tolle Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen und auch Arten an Charakteren zustande, was nicht zwangsläufig immer dann auch ein Fit ist, aber ich glaube, für beide Seiten ein sehr wertstiftendes Gespräch auch sein kann.
Mhm. Okay, Position 3, oder hat es schon Punkte übersprungen jetzt? Was ist auf der Kulturseite noch so ein Punkt, der dir wichtig ist?
Ich glaube, wir können am besten so die einzelnen Punkte aus dem Manifest nehmen und vielleicht darüber ein bisschen mehr sprechen. Wenn wir alle 30 Punkte durchgehen, dann sitzen wir, glaube ich, noch eine Weile hier.
Idealerweise kitzel ich ja die Reihenfolge aus dir raus, die sich daraus ergibt. Also welche Priorisierung ergibt sich daraus? Weil für mich sind es schon viel zu viele Punkte. Ich glaube, du kannst die nicht alle in derselben Reihenfolge beachten. Also wenn du an das Thema rangehst, welche Hauptpunkte, und ein paar haben wir jetzt ja schon besprochen, welche kombinierst du miteinander, müssen einen Fit haben, damit du denkst, du bist genau auf der Spur unterwegs, wo du hin willst?
Ich glaube, die Balance zu finden zwischen allen Themen und jeweils zu versuchen, die Mitte zu finden, ist grundsätzlich eine gute Idee. Und ein Punkt, der das Gewicht in eine gewisse Richtung lenkt, ist hier der 10. Disziplin. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Probleme in Unternehmen aller Größe, aller Art daran liegen, dass man Dinge vereinbart, sich auf gewisse Verhaltensweise, gewisse Abläufe, gewisse Prozesse einigt. Und kaum hat man sich auf irgendwas geeinigt, lässt man es wieder sein. Weil das Thema ist aber zu wichtig, als dass man das jetzt so kurz abhandeln kann, weil der Chef aber halt trotzdem überziehen darf, obwohl man gesagt hat, man setzt eine Deadline, weil halt dem und dem kann man jetzt nicht abverlangen, dass sie eine Agenda schreiben in einem Meeting, um jetzt mal ganz bei simplen Beispielen zu bleiben. Und schon erodiert, was man vielleicht ursprünglich mal sich gut ausgedacht hat. Und innerhalb von kürzester Zeit sind die Regeln leere Worthülsen. Und ich glaube, dass Disziplin ein ganz, 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 ganz großer Wert ist. Auch Selbstdisziplin. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass die wenigsten Firmen, die wenigsten Neugründungen wirklich auch noch Büros haben und alle 8 Stunden am Tag zu Hause in ihren Küchen sitzen und vor sich hinarbeiten, vielleicht nur Kontakt über Slack, vielleicht nur Kontakt über gelegentliche Videocalls, aber ansonsten so allein vor sich hin sitzen. Das erfordert ganz schön viel Disziplin, auch bei der Sache zu bleiben, weiterhin motiviert zu sein, weiterhin Spaß an der Arbeit zu finden. Und Motivation ist leider so ein auch überstrapaziertes Wort. Es ist einfach zum Beginn von etwas Motivation zu finden und begeistert zu sein. Ich gehe auf eine Konferenz, ich lerne was Neues, ich denke mir, oh, super, ab morgen ist die Welt ganz anders. Und am Montag sitze ich wieder zu Hause in meinem Homeoffice und bin alleine und dann sitzt halt dieselbe To-Do-Liste wieder in meinem Browser. Und ich schaffe es eigentlich überhaupt gar nicht, Veränderung herbeizuführen. Und Veränderung führe ich dabei, indem ich mir neue Routinen ausdenke, indem ich bewusst neue Dinge mache oder alte Dinge sein lasse. Und das erfordert, genau wie beim Sport oder so, Disziplin. Und Disziplin, das tut bis zu einem gewissen Grad weh. Wenn ich einen Marathon laufen will, dann werde ich dabei Schmerzen haben. Und ich möchte nicht Schmerz per se propagieren. Ich glaube, das ist das, was viele Leute so abschreckt, vor allem an der Startup-Szene, dass sie die diskutierten Bauchschmerzen am Sonntagabend haben. Das ist nicht der Schmerz, den ich meine. Das ist falsch. Das ist etwas, was Menschen kaputt macht, was Menschen auch aufhören lässt, an irgendwie einen besseren Sinn oder eine bessere Arbeitsumgebung zu glauben. Ich spreche davon, dass ich in einer neuen Routine, in einem neuen Prozess, der mich zu etwas führt, das besser ist als bisher, also zum Beispiel dem Produkt, das ein Problem, das ein echtes Problem ist, dass das besser löst als jeder andere davor das lösen konnte. Und ich konnte das tun, ich konnte das erreichen, ich hatte die Fähigkeit, über mich hinauszuwachsen. Oder um bei der Sportmetapher zu bleiben, ich habe es geschafft, einen Marathon zu rennen, obwohl ich mir das vor 2 Jahren nie zugetraut hätte. Zu diesem Punkt zu kommen, an dem ich diesen Stolz empfinde und diese Errungenschaft für mich auch wahrnehmen kann und zu diesem Punkt zu kommen, wo ich ja wirklich ein Ziel erreicht habe, das irgendwann mal unerreichbar schien. Dieser Prozess, der hat mich sicherlich viele Momente im Training gekostet, wo ich sagte, oh, jetzt will ich nicht mehr oder jetzt kann ich nicht mehr oder ah, jetzt habe ich irgendwie da ein Problem, was ich überwinden muss, was mir einen gewissen Schmerz abverlangt hat. Aber es ist die Disziplin, die mich von A nach Z gebracht hat, für ein konkretes, positives Ziel. Und die Disziplin an dieser Stelle war wichtiger als die Begeisterung vor 2 Jahren zu sagen, ja komm, jetzt melden wir uns an für den Marathon. Die war vielleicht nach 5 Wochen weg. Aber Disziplin, die hat mich dazu geführt, am Ende auch wirklich den Marathon zu rennen und etwas zu schaffen, das größer ist, als ich vielleicht zu Beginn mir das jemals zugetraut hätte.
Also deine persönliche Delle ins Universum gehauen hast du.
Absolut.
mit deinem Marathon.
Absolut. Und ich glaube, das ist ein toller Purpose.
Lass mich mal noch mal kurz eine Frage dazwischen stellen, weil du das so nebenbei so thematisiert hast. Bei mir hat das im Purpose-Thema einen riesengroßen Stellenwert, nämlich das Thema Begegnung. Du hast das jetzt mit dem Thema alle sitzen im Homeoffice irgendwie beschrieben. Welche Rolle spielt denn Begegnung, also wirklich menschliche Begegnung in deinem Manifest?
Ich glaube, das zieht sich von A nach Z in jedem einzelnen Punkt durch. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie ich was bauen kann, was fundamental etwas verändert und groß ist und wirklich Impact hat. Ich kann entweder unendlich viel Geld draufschmeißen, aber wenn ich unendlich viel Geld draufschmeiße, kommt damit auch eine gewisse Kultur zum Guten und zum Schlechten in beide Richtungen. Mhm. Oder ich kann versuchen, es über außergewöhnlich gute Teamzusammenstellungen hinzubekommen. Aber diese Leute, die außergewöhnliches Talent mitbringen, außergewöhnliche Disziplin mitbringen, außergewöhnliche Ambitionen und vielleicht auch Engagement mitbringen, die kommen nicht wegen 5 Euro mehr. Und diese 5 Euro mehr habe ich vielleicht auch gar nicht, um sie zu bezahlen, wenn ich nicht unendlich viel Geld draufhaue. Diese Leute kommen, weil sie anders arbeiten wollen, weil sie mit Menschen arbeiten wollen. Die klügsten, tollsten, talentiertesten Leute, die ich kenne, sind alles Leute, die davon motiviert sind, mit anderen klugen Leuten zu arbeiten, mit Leuten zu arbeiten, die selber vielleicht noch klüger sind als sie selber. Das ist das, was sie motiviert, die Purpose draus ziehen, die Zweck draus ziehen und Sinn daraus ziehen, anderen Leuten in ihren Teams, in ihren Umgebungen bei etwas zu helfen und zu sehen, dass die dann wiederum wachsen, dass die selber etwas erreichen, was sie wiederum nicht gedacht hätten, dass sie jemals schaffen können. Also diese Weiterentwicklung für sich selber, Weiterentwicklung von anderen, die Hilfe bei der Entwicklung für andere, ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz großer Motivator. Und das ist, wie man ambitionierte, große, tolle Teams aufbauen kann.
Lass mich die Frage nochmal wiederholen. ist die zwischenmenschliche Begegnung von Mensch zu Mensch Teil von der Kultur, die du aufbauen willst? Ich meine, diese beiden Welten tun sich ja gerade auf, dass die Leute mit Teams in Remote sitzen, wo zwangsläufig keine zwischenmenschliche Interaktion oder wenig Interaktion stattfindet, die uns Menschen eigentlich kulturell ausmachen, versus den Leuten, die eben so fast die Urgesteine sind, die sich noch in Offices treffen, die jetzt wirklich jede Minute miteinander damit verbringen, dass jeder irgendwie mitkriegt, wie der andere interagiert, Verständnis, Resilienz daraus entsteht. Das ist in meiner Welt, hat das einen hohen Stellenwert, aber das muss ja bei dir in deiner Purpose-Definition ganz anders sein. Da wollte ich nochmal hinaus, was ist für dich da der Idealzustand? Wie würdest du gründen? Direkt in einem Office oder remote als Mischform was?
Ich glaube, man muss da stark unterscheiden zwischen, was wäre denn die perfekte Welt? Und ich skizziere ja auch, abgesehen davon, im Rest dieses Manifests die perfekte Welt. Und was sind einfach Realitäten? Und die Realitäten sind, dass ich werde nicht im Umfeld von 500 Metern von meinem eigenen Lebensmittelpunkt genügend Menschen finden, die zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Talenten, mit der richtigen kulturellen Einstellung, mit dem richtigen Set an Skills und Timing jetzt mit mir jeden Tag sich in ein Büro setzen. Natürlich würde ich liebend gerne mich jeden Morgen in einem Büro mit anderen Leuten austauschen und sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen alle jeden Morgen ab 9 interagieren mit untereinander und mit Kundinnen und Kunden und so weiter. Aber das ist nicht mehr die Welt. Das ist nicht mehr, wie es funktioniert. Das ist nicht mehr, wie man auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, bekommt. Also muss man akzeptieren, dass das Talent und die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will, die ähnlichen Regeln natürlich auch für ihr jeweiliges privates Leben als oberstes Gebot ansetzt. Du hattest vorher angesprochen, es gibt viele Leute, die haben Familie. Ich habe Familie. Ich habe harte Deadlines. Ab einem gewissen Zeitpunkt bin ich einfach nicht mehr verfügbar. Habe ich andere Aufgaben. Und genau das wird bei meinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auch so sein. Jeweils ein bisschen anders, jeweils vielleicht aus verschiedenen Gründen. Es gibt die aller buntesten Gründe, warum jemand welche Verpflichtung auch immer hat. Aber das ist was, was sich vereinen lassen muss mit einem ambitionierten, mit einem erfolgreichen, mit einem sinnstiftenden Arbeiten. Und das bedeutet einfach, wir werden zu keinem Zeitpunkt als Team jeden Tag 9-to-5 in einem Büro an einem gewissen Punkt sitzen. Das heißt nicht, dass die persönliche Begegnung nicht unendlich wichtig ist. Das heißt nicht, dass es nicht sehr, sehr fundamental ist, sich regelmäßig zu sehen, sich regelmäßig offline zu sehen, persönlich zu sehen. Aber es wird keine Welt mehr geben, in der Knowledge Worker in großer Zahl 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Stück in einem physischen Büro zusammensitzen. Das ist einfach nicht mehr die Realität.
Ja, finde ich sehr einleuchtend, also jetzt, wo ich es von dir höre. Und eigentlich geht es ja in der Welt dann mehr darum, jetzt das, was an Realität da ist, aber vielleicht noch so zu matchen, dass die Menschlichkeit nicht völlig unter die Räder kommt. Weil, wo ich mir natürlich ein bisschen die Frage stelle, ja, ich kann dir total folgen mit dem, wie du es begründet hast, und das ist ja auch Teil der Realität. Aber wenn du diese Hebel von Multiplikatoren sagst, wie x-fach man besser sein kann, wenn man bestimmte Sachen erfüllt, dann habe ich schon das Gefühl, ja, vielleicht geht's ja doch. Aber ich meine, so wie du jetzt an das Thema rangehst, dass du wirklich eine Delle ins Universum schlagen willst, da leuchtet's mir ein, das geht in der Form nicht so. Wenn man ein bisschen einen Kratzer in seine eigene Denkwelt vielleicht machen will oder kleinere Probleme lösen will, die ja auch durchaus ein Geschäftsmodell sein können, dann will ich diese Mär einfach nicht aufgeben, dass Menschen sich immer noch begegnen können, weil ich glaube, dass Nähe oder die Distanz ein Hauptproblem unserer gesellschaftlichen Probleme aktuell einfach auch sind.
Und man muss ja vielleicht an der Stelle auch ganz klar dazu sagen, ich habe hier jetzt was aufgeschrieben aus einer extrem privilegierten Situation heraus, dass ich eine gewisse Art von Unternehmen gründen will, das zwar jetzt hier so explizit gar nicht genannt ist, aber natürlich impliziert schon auch mitschwingt. Wir werden jetzt morgen keinen Bauernhof gründen. Also diese Art und Weise, wie ich aufgeschrieben habe, wie ich arbeiten möchte und welche Kriterien ich an ein Unternehmen und ein Geschäftsmodell anlege, das passt für ganz, 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 ganz viele Berufe nicht. Ich kann nicht Bauer sein und sagen, ja, aber Samstag und Sonntag möchte ich nichts tun. Ich kann nicht in die Pflege gehen und sagen, ja gut, aber nach 20 Uhr will ich auf keinen Fall arbeiten. Also ich spreche hier von extrem privilegierten Knowledge-Worker-Geschäftsmodellen, die sich natürlich auf ganz viele andere Bereiche gar nicht adaptieren lassen und ganz viele extrem wichtige Berufe und Branchen einfach komplett ausschließt. Das ist, glaube ich, schon auch sehr, sehr wichtig zu sagen.
Welche Rolle spielt denn Marge eigentlich und verfügbares Kapital eigentlich in diesem Universum? Weil es ist ja so, dass du sicherlich, wie wir alle, eine privilegierte Position hast, aber um sich das alles leisten zu können, was im Ideal von Purpose vielleicht in Unternehmen rauskommen kann, braucht man ja schon auch ziemlich viel Geld, weil das kostet, viele Sachen davon kosten ziemlich viel Geld. Das heißt, jetzt hier mit weiße Ware, 5% Marge, wirst du ja wohl kaum hinkommen, so ein Geschäftsmodell aufzubauen. Wie gehst du da kalkulatorisch ran? Reicht das nur zu sagen, ich haue jetzt eine Delle ins Universum und begeister Leute damit, indem ich so viel Venture-Kapital in mein nächstes Unternehmen hole, dass ich mir das alles leisten kann? Oder guckst du auf die Margen grundsätzlich rauf, dass es nur noch SaaS-Modelle sein können, um eine hohe Rendite zu haben, damit du dir diese ganzen, also diesen privilegierten Status auch erhalten kannst? Weil darauf basiert ja viel von Kultur. Also du hast es gerade angesprochen, die ganzen Sozialberufe. Red mal mit denen über die Art, wie wir jetzt hier gerade reden. Das fühlt man sich ziemlich schnell überprivilegiert und auch selbst in der Position, dass man die anderen sehr unfair behandelt. Wie gehst du denn mit dem Thema um? Weil die Welt gibt's ja auch. Du hast gerade von Realitäten gesprochen, aber gesellschaftliche Realitäten sind eben auch so.
Was das Geld angeht, hast du ja gerade zwei Themen eigentlich angesprochen. Das eine ist grundsätzlich die Finanzierung und das andere spezifisch auf die Marge. Um bei der grundsätzlichen Finanzierung anzufangen, einer der Gedanken aus dem Manifest ist, das richtige Geld zur richtigen Zeit bewusst auszuwählen. Ich glaube, es wäre naiv, irgendeine Art der Finanzierung von vornherein auszuschließen. Und je nachdem, welches Geschäftsmodell man am Ende auch wählt, wenn es jetzt nicht gerade ein Agenturmodell ist, was ich nicht anstrebe, dann wird in irgendeiner Art und Weise eine Vorfinanzierung immer notwendig sein. Das heißt, es wird immer notwendig sein, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auf was man sich einlässt und nicht einfach nur blind den Playbooks, die da so der Standardweg aufzeigen, zu folgen. Besonders in den letzten Jahren, bevor die Krise so angefangen hat, Krise zu werden, hat ja schon jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen war, Geld bekommen, um das salopp auszudrücken. Und dann sind sehr viele Unternehmen und sehr viele Ideen auch finanziert worden, die A, ultimativ weit weg von einem tragenden Modell sich befunden haben, wo diese Modelle noch nicht mal ansatzweise in Sicht waren, die vielleicht auch gar kein Geld hätten nehmen müssen, um 2, 3, 5 Schritte weiter zu kommen. Und das hat schon auch durchaus zu komischen Blüten teilweise geführt, aus meiner Sicht. Ich glaube, es ist wichtig, bewusst zu entscheiden, welches Geld und wessen Geld man nimmt. Man sollte, glaube ich, auch sich bewusst sein, was es bedeutet, im Positiven wie im Negativen. Und ich möchte gar keine Seite dort überbewerten. Ich glaube, Angel-Kapital, Venture-Kapital, vielleicht auch Fremdkapital, alles kommt mit sehr wichtigen, positiven, enablenden, um noch eine Metapher, um noch einen Anglizismus zu verwenden, Dingen. Aber alles kommt auch mit einem entsprechenden Preis. Und dort zur richtigen Zeit das richtige Geld zu nehmen, ist, glaube ich, unfassbar wichtig.
Und vom Geschäftsmodell, welche Sachen sind denn ausgeschlossen? Also wie gesagt, weiße Ware war jetzt so das Radikalste. SAS vielleicht die andere Seite. Wo würdest du das ansiedeln, um dir das alles leisten zu können?
Ich glaube, es ist wichtig anzustreben, ein Geschäft mit hoher Marge aufzubauen. Das sagt natürlich jeder, ja, ja, klar, will ich auch. Das Ding ist, ich bin momentan in dieser glücklichen, wirklich einzigartigen Situation, es mir aussuchen zu können. Ich habe vielleicht gar nicht deutlich genug oben drüber geschrieben über dieses Manifest. Diese Punkte, die ich hier nenne, diese Ideen, diese Gedanken, diese Regeln, die sind keine Aussage über irgendein bestehendes Modell. Ich kann dir nicht sagen, wie ich dein Geschäftsmodell besser machen kann. Und ich will auch niemand, ich will gar nicht anmaßend sein und irgendein anderes bestehendes Unternehmen durch diese Regeln zu belehren, oh, du musst nur eine hohe Marge haben und dann ist alles in Ordnung. Das ist ja, ich bin ja nicht naiv. Was ich anstrebe ist, in einem Moment, in dem noch keine Entscheidung über irgendetwas getroffen ist, mir die ideale Welt, das ideale Szenario aufzuschreiben und nur was irgendwann mal aufgeschrieben ist, nur was irgendwann mal definiert worden ist, hat auch eine Chance, Realität zu werden, mir diesem eigenen Regelwerk möglichst lange zu folgen, um dann so nahe wie möglich, so gut und so nahe wie möglich an eine Realität zu kommen, die diesem Wunschtraum entspricht. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Geschäft mir aussuchen, was mit einer hohen Marge kommt, dann ist das keine Aussage über irgendein anderes bestehendes Geschäftsmodell, sondern das ist die Aussage von allen Ideen, die jetzt im Möglichkeitenraum sind, und der ist groß, möchte ich diejenigen bevorzugen, die es mir erlauben, mit möglichst wenig Kunden zu operieren. Denn wenn ich eine geringe Marge habe, brauche ich viele Kunden. Wenn ich viele Kunden habe, brauche ich viel Supportaufwand zwangsläufig. Wenn ich viel Supportaufwand habe, brauche ich zwangsläufig viele Mitarbeiter. Wenn ich viele Mitarbeiter habe, habe ich zwangsläufig eine große Organisation. Wenn ich eine große Organisation habe, habe ich zwangsläufig größere Probleme, eine Kultur am Leben zu erhalten. Und im Endeffekt ist die hohe Marge die fünfte Ableitung von dem Rückwärtsgedachten. Wie kriegen wir es hin, lange und möglichst dauerhaft eine gewisse Kultur weiterzuentwickeln und am Leben zu erhalten, die es uns ermöglicht, naja, eben eine Delle ins Universum zu schlagen.
Mhm. Dominik, wir haben schon 57 Minuten. Ein Thema muss ich noch mit dir besprechen. Das hast du eben so beiläufig gesagt. Ich glaube aber, das ist ein Thema, was aktuell radikalen Einfluss hat, obwohl es aus meiner Sicht sehr stark totgeschwiegen wird. Und das ist das Wort Krise. Ich meine, wer in LinkedIn und so unterwegs ist, der denkt ja immer noch, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt bestimmt auch ein paar Geschäftsmodelle, wo das auch so ist. Aber wenn man so ein bisschen unter die Haube guckt, und ich kenne, glaube ich, eine ganze Menge Leute, die in diversen Gewerken unterwegs sind, da ist schon ordentlich was am Rumpeln. Also erst Corona, dann Ukraine-Krieg, dann Suezkanal, Lieferkettenengpässe. Also da kommt schon echt was zusammen aktuell. Wie schätzt du die Gesamtlage eigentlich aus deiner Sicht ein? Weil du hast Krise einfach so beiläufig gesagt und hast es gar nicht kommentiert. Aber das hat ja einen ausschlaggebenden, oder ist vielleicht auch ein ausschlaggebender Punkt für das, was du entscheidest. Hm. Weil du musst dich ja auf diese Krise einstellen mit dem Geschäftsmodell, was du denn da planst.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Punkt, in dem ich aus einer sehr privilegierten Situation heraus mir jetzt eben aussuchen kann, was sind denn Geschäftsmodelle, die vielleicht gerade in der Krise Probleme lösen, die vor ein paar Jahren so in dieser Form gar nicht existent waren. Kann ich etwas effizienter machen als bisher? Kann ich etwas automatisieren, was bisher eben manuell gemacht werden müsste, aber die entsprechenden Fachkräfte fehlen? Also ich glaube, ohne jetzt die fundamentalen Auswirkungen für viele, viele Branchen und viele Unternehmen in irgendeiner Art und Weise kleinreden zu wollen, es gibt für Neugründungen unendlich viele Chancen, Dinge effizienter und besser zu machen, auch und gerade in Situationen, die nicht einfach sind. Die meisten großen Unternehmen sind auch, oder viele große Unternehmen sind in Zeiten von Krisen gegründet worden. Ich bin da jetzt für mich selber sehr, sehr optimistisch, aber eben auch aus der Situation heraus, es mir aussuchen zu können. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich jetzt nichts wählen werde, dass ich zu keinem Modell kommen werde, wo jetzt gerade die Nachfrage gegen Null geht. Das ist auch klar. Aber es gibt genügend Bereiche, in denen die Nachfrage gerade so hoch ist wie noch nie und auch perspektivisch eben steigen wird, einfach weil gewisse makroökonomische Entwicklungen sich gar nicht aufhalten lassen. Und da werden noch viele Lösungen gebraucht. Für mich selber kann ich das absolut als Chance sehen und habe vor, das zu nutzen.
Dominik, erstmal herzlichen Dank, dass du mich so tief in deine Gedanken hast mit eintauchen lassen. Ich finde das unglaublich spannend, gerade weil du ja so eine Perspektive hast, die ja erstmal besonders ist und die auch anders ist. Also jede Perspektive ist wertvoll, aber deine, gerade weil die SEO-Bubble sich da noch ein bisschen dazukommt, ist vielleicht in dem Kontext der Hörer hier noch interessanter. Man muss natürlich diese Sichtweise auf Unternehmertum so ein bisschen haben, ein bisschen diese Sichtweise auf das Makro haben und sich nicht immer nur noch mit Keyword-Recherche rumschlagen. Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, das zu verstehen, was wir hier gerade beleuchtet haben. Ja, du würdest was sagen?
Aber ich glaube, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen aus der Suchmaschinen Optimierungsbranche so gut aufgestellt sind wie kaum andere, ich sag mal, Marketingkanäle im digitalen Marketing, wirklich auch den Schritt in das Unternehmertum dann auch zu machen. Es gibt keine anderen Maßnahme im digitalen Marketing, das sich so sehr mit Nachfrage und Nachfrageveränderungen beschäftigt. Es gibt kein anderes Gewerk im digitalen Marketing, was so sehr Ende zu Ende im Blick haben muss. Kein anderes Gewerk, das so sehr von der Produktqualität abhängig ist wie SEO. Also ich bin da bei allen Kolleginnen und Kollegen, die jeweils vielleicht auch ihren eigenen Horizont noch vergrößern, selbst gründen, selber Produkte bauen, bin ich dann immer am optimistischsten und sicher, dass es ein Erfolg wird, weil ich glaube, das Handwerkszeug man im Bereich SEO einfach sehr, sehr gut mitbekommt dafür.
Ein sehr schönes Schlusswort für die meisten Hörer hier sicherlich. Dominik, vielen herzlichen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und ich werde sicherlich weiterverfolgen, wie es da mit dir weitergeht. Wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man jetzt sehr inspiriert von dir war und jetzt denkt, Dominik, mit dem muss ich mich mal austauschen, mit dem will ich vielleicht mal was zusammen machen, da habe ich selbst eine Idee und der würde super passen.
Ich würde mich sehr freuen. Über meine Webseite verlinkst du bestimmt in den Shownotes, dominikschwarz.net. Dort ist das ganze Manifest auch verlinkt und ist nochmal zum Nachlesen und auch zum Anschauen als Video dort. Es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten, das Ganze zu unterstützen. Entweder als frühe Mitarbeiterin oder früher Mitarbeiter. Bin natürlich hoch interessiert an Menschen, die ganz aktiv diese Geschichte mitgestalten wollen. Oder in der zweiten Form es einfach zu verfolgen. Also ich hoffe, du hast dich schon angemeldet als Supporter. Es gibt dort sozusagen einen Handshake Agreement. Ich werde jeden Monat transparent teilen, wo stehen wir gerade, was sind die Herausforderungen, wie geht denn diese Geschichte weiter? Es soll ja nicht stehen bleiben bei diesem Manifest, sondern ich werde jeden Monat berichten, was hat funktioniert und vor allem noch wichtiger, was hat nicht funktioniert? Was waren vielleicht Dinge, die wir anpassen mussten. Du kannst dich da auf den Verteiler setzen lassen, bekommst da diese Updates, heißt aber auch, ich werde dich eventuell ab irgendeinem Zeitpunkt um deine Hilfe erfragen würde mich freuen, wenn der ein oder der andere Lust hat, entweder als früher Mitarbeiter, Mitarbeiterin sich zu registrieren oder eben als Supporter im Verteiler.
Alles klar. Okay, lieber Dominik, wir sehen uns sowieso ab und zu mal wieder. In diesem Sinne, hab einen schönen Resttag. Danke dir, tschüss.
Danke, Marco.